Es ist mal wieder Zeit für eine kleine exotische Reise und ich habe ja insgeheim schon irgendwie diese Reihe hier eingeläutet und wir machen direkt einfach mal weiter mit einem anderen Park, den ich vor vielen, vielen Jahren zum allerersten Mal und auch leider das einzige Mal bislang besucht habe. Muss aber sagen, dass der Park immer wieder positiv auffällt durch innovative Ideen, durch innovative Fahrgeschäftskombinationen, also kleinere Showrides eigentlich schon. Und wie sich gleich im Interview auch herausstellen wird, hat das alles so seinen Hintergrund, warum das so ist, wie es ist. Und da wir hier eine besondere Aufnahmesituation haben, nämlich das Ganze remote aufgenommen haben und auf der anderen Seite leider nur eine Spur hatten, heißt das, es kann sein, dass die beiden, wenn der andere mal, der andere Gesprächspartner einsteigen sollte, das einen kurzen Moment leise sein könnte. Es wird danach aber dann wieder in voller Lautstärke weitergehen. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses kleine technische Fauxpas an dieser Stelle. Und ja, wer bin ich eigentlich? Hi, ich bin Stefan Burian und herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich bin Berater für Freizeitattraktionen aller Art und aller Größe für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience. Und wenn ihr zum allerersten Mal eingeschaltet haben solltet, dann schaut doch gerne auf meiner Webseite vorbei, www.stefanburian.com. Dort findet ihr weitere Informationen zu mir. Und wenn ihr keine Folge hier weiter verpassen wollt, dann klickt doch einfach mal auf Abonnieren oder Glocke oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, wie sich das in eurer App schimpfen sollte. Und ich würde sagen, wir springen auch direkt in das Interview rein. Es geht heute um einen kleinen, süßen Park in Österreich. Es geht nämlich um den Familienfreizeitpark Fantasiana. Viel Spaß! Wir wollen uns heute über einen Park unterhalten, der auch bekannt ist als Erlebnispark Straßwaldchen, aber heutzutage eher bekannt ist als Fantasiana. Und da haben wir natürlich zwei volle Experten hier gegenüber mir sitzen, digital zugeschaltet. Aus dem wunderschönen Österreich sind mir Sarah Grabler und Simon Spitzbart. Hallo ihr beiden.
Servus Stefan, hi.
Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir mal die Möglichkeit haben, über euren tollen kleinen Park zu sprechen. Und für die Leute, die euch da draußen nicht kennen, stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor, wer ihr seid und was ihr da im Park überhaupt macht.
Also, hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat uns echt riesig gefreut. Mein Name ist Sarah Grabler. Ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin vom Fantasiana in Erlebnispark. Und neben mir sitzt der Simon, ein Mitarbeiter von uns, aber der wird sich jetzt mal selbst vorstellen.
Ja. Auch von mir, danke für die Einladung, Stefan, freut uns sehr. Ja, mein Name ist Simon Spitzbart, ich bin im Park, in der Parkleitung tätig, gemeinsam mit meinem Kollegen Ingenieur Mario Pauritsch. Der Kollege Mario macht eher mehr technische Geschichten, Sicherheitssachen und auch die Neuheiten plant er. Und ich bin dann für den Mitarbeiter, Marketing, Events, Controlling und operativer Parkbetrieb, schaue, dass alles gut abläuft.
Dann haben wir ja wirklich hier die kompletten Insights jetzt hier sitzen. Sarah, bei dir natürlich, weil du ja Inhaberin bist und auch Teil der Gründerfamilie, kann man ja sagen, steckt bei dir wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr Herzblut drin. Das will ich dir jetzt nicht absprechen, Simon, dass du nicht mit Herzblut dabei bist. Aber ich glaube, bei Sarah steckt da, glaube ich, noch so ein bisschen mehr drin, als nur angestellt zu sein oder nur Inhaberin.
Tatsächlich bin ich schon seit über 20 Jahren im Park, habe das ja im Vorfeld auch kurz mal erzählt und ja, ich bin als Ferialpraktikantin ins Fantasiana gekommen, dann habe ich irgendwo in der Branche mein Herz verloren und habe gemerkt, okay, das ist einfach das, was mein Leben bereichert und da möchte ich bleiben, da fühle ich mich wohl und dann hat halt meinem Leben so alles glücklicherweise irgendwie seinen Lauf genommen, war nicht so geplant, wie es dann gekommen ist. Ja, und jetzt darf ich mit Stolz sagen, dass der Park zu meinem Leben gehört und schön. Also hätte ich mir jetzt nicht anders gewünscht.
Und ich finde, dieses zum Leben gehören, das merkt man euch da unten auch an. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, mein Besuch ist jetzt über 20 Jahre her. Aber auch dieser Besuch war einprägsam, sage ich mal, weil auch hier, das waren noch so die Zeiten, wo man mit seinen Fanforen unterwegs war. Damals war es noch onride.de. Und da waren wir mit so ein paar Coaster-Nerds unterwegs und haben eine Tour gemacht und wir sind natürlich auch bei euch rangefahren, weil wann findet man schon mal einen Pax-Coaster hier irgendwo in Europa? Den musste man natürlich mit auf der Reise mitnehmen. Und irgendwie hat man mitbekommen, dass wir da gewesen sind oder uns an der Kasse irgendwie gemeldet haben. Die Leute haben uns erkannt oder irgendwas ist aufgefallen. Und dann kam einer von den Inhabern
War
hinter.
bestimmt der Erich. Erich war,
Wirklich?
ja.
Da kam es nämlich dann hinterhergerannt und hat uns dann noch betüdelt. Hat auch gesagt: Mensch, und schön, dass ihr da seid. Und ihr macht kostenlos Werbung für uns. Das finden wir super. Und hier wollt ihr noch mal hier eine Runde mitfahren und wollt ihr noch ein bisschen mit mir quatschen? Darf ich euch auf eine Cola einladen? Und ich fand das so krass, dass man Anfang der Nullerjahre bei euch schon verstanden hat, wie Influencer-Marketing eigentlich funktioniert und hat uns da so richtig abgeholt. Also
Ja,
krass.
also das war bestimmt der Erich. Also der Erich war zusammen mit meinem Mann Gründer des Parks. Er hat uns leider letztes Jahr verlassen. Aber er hat die Freizeitparkforen und alles, was dazugehört, einfach wirklich geliebt. Er hat immer gesagt, das ist unser Sprachrohr nach außen. Und das stimmt ja auch. Also wir begrüßen wirklich jeden gerne bei uns und sind da echt froh, dass es euch gibt, weil das ist ja auch euer Hobby, eure Freizeit und ja auch für uns eigentlich nicht selbstverständlich, dass ihr da so viel Zeit dafür investiert. Aber der Erik hat da echt so ein, der hat immer schon, ist immer mit seinem Golfauto durch den Park gefahren und wenn er dann irgendwann gesehen hat, der irgendwie so On-Ride-T-Shirt oder dergleichen angehabt hat, dann hat er sie schon aufgehalten und dann war meistens der Anruf, Sarah, Heinz, sind wieder welche von den Freizeitparkfahren da? Und ja, das war, also der hat es ja auch komplett verkörpert. Und tatsächlich, die letzten Wochen ist so, dass wir ganz viele Freizeitpark-Fans bei uns haben und das freut uns natürlich auch. Also, es ist schön, es gehört dazu.
Möchte auch an dieser Stelle sagen, da tut vielleicht auch Wild Train ein bisschen das Übrige, weil die Achterbahn Wild Train will
Stimmt.
uns ja heuer verlassen. Und wie viele Freizeitpark-Fans, Phantasianer, Freunde und Enthusiasten heuer schon zu uns gekommen sind, nur wegen Wild Train, um diesen letztes Mal zu fahren. Das sind wir auch bei Amerikanern und bei allen Ländern aus Europa. Also wirklich sensationell, was da abgeht. Das hätten wir uns so niemals vorgestellt, aber es klingeln viele Personen
Ja,
bei uns
ich
an.
sollte direkt meine Liste machen
Ja.
von den Besuchen jetzt 2024. Aber wie gesagt,
Wahnsinn.
uns freut es. Das ist schön.
Ihr habt ja auch eine ganz wilde Geschichte und das habe ich vorhin gelesen und da muss ich ja direkt nachfragen, stimmt das, dass der Park eigentlich mal ganz woanders aufgemacht hat und dann ein paar Jahre später nochmal neu woanders aufgemacht hat?
Das ist richtig, ja. Das ist
Wie kann denn sowas? Also hat man da irgendwie schnell gemerkt, so ist blöd hier, ist keine Ahnung, so wenig Straßen und dann zieht man ein paar Häuser weiter oder wie kommt man denn auf so einen Gedanken?
also der erste Standort war eigentlich gar nicht so schlecht. Es war da so, gegründet ist der Park, also Phantasiana hat es damals schon geheißen, 1991 in Zell am Wallersee. Und da waren aber vier Gründer und das hat dann nicht ganz so gepasst. Und dann hat sie der Heinz und der Erich, die waren beruflich vorher auch schon vereint, die haben im Konsum gemeinsam gearbeitet und Heinz war eben zuständig für so Schaufensterdekorationen, der Erich war in der Produktion für Marmelade und Popcorn. Und dann gibt es halt, das ist jetzt die Kurzversion, aber dann hat es auch so Schaufenster gegeben, so Märchenschaufenster mit so elektronischen Figuren und die sind dann übergeblieben. Und dann war es so, dass der Konsum ja, also schließen musste und dann hat der Heinz und der Erich gesagt, ja, aber wir können doch die Figuren da nicht überlassen und das ist doch ewig schade drum. Und das war tatsächlich der Grundstein für die Gründung eines Freizeitparks. Und dann ist es eben in Zell am Wallersee, dann waren sie zu viert, dann hat es nicht geklappt, dann hat der Heinz und der Erich nach neuen Grundstücken gesucht und sind dann schlussendlich in Strossweichen gelandet, weil sie da eben auch ganz viel Unterstützung bekommen haben. Und somit ist der Park dann einfach einmal übersiedelt. Wobei man sagen muss, in Zell am Wallersee war es halt noch sehr, sehr klein. Es hatte so ein, also Streicheltiere gegeben. Es hatte die Western-Eisenbahn, die gibt es tatsächlich bei uns noch. So eine Trampolinanlage und ein paar Kleinigkeiten. Aber das hat man dann quasi alles an einen anderen Standort versetzt und hat dann aber den Namen Phantasiana auch abgelegt und ist dann zu Erlebnispark in Strossweichen, weil wie gesagt, am Strassweichen, das ist, ja, wer kennt es, wer findet es und so macht man Erlebnispark in Strassweichen, genau. Und dann Jahre später haben wir gesagt, okay, aber es ist kein Name. Und wir haben uns dann entschlossen, wieder Fantasiana zu heißen. Und mittlerweile hat sich das echt bewährt. Und ich würde sagen, der Großteil nennt uns jetzt auch Fantasiana.
Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Ich glaube, Erich Heinz, das ist einfach entstanden. Ich glaube, nee, also weiß ich nicht genau, aber
Okay.
war halt schwierig, anfänglich so ein bisschen das auszudrücken. Also wir Spitzname jetzt ist Fanti, geh mal ins Fanti, geh mal ins Fanta. Manchmal waren wir auch so ein bisschen verwechselt. Aber ja, jetzt passt's gut. Also
Jetzt
geht
passt gut.
jetzt.
Und ich finde das ja bei euch so interessant. Ihr macht ja schon eher den Eindruck, als ob es euch schon länger geben würde. Was jetzt nicht heißen sollte, sieht abgerockt bei euch aus, sondern ihr seid ja auch sehr organisch gewachsen. Ihr habt viele, ja, ich sag mal, ein großes Portfolio an verschiedenen Attraktionen und Aktivitäten bei euch im Park. Aber ihr seid ja gerade mal, ja, so über 25 Jahre alt. Ihr habt im gleichen Jahr aufgemacht, wie die Warner Brothers Movie World in Bottrop-Kichellen. Also 1996 war irgendwie das Jahr der wilden großen Eröffnung und da seid ihr mit drunter und dann gerade in Straßwaldchen. Und jetzt natürlich für die ZuhörerInnen, die nicht wissen, wo das liegt, wo findet man das denn jetzt so geografisch gesehen und wie darf man sich so den Einzugskreis bei euch vorstellen?
Ja, das kann ich ein bisschen erklären. Schloss Walchen ist im Salzburger Land, im wirklich schönen Salzburger Land gelegen. Wir haben da sehr viele Seen, wie den Mattsee, den Wallersee und andere Seen um uns gelegen. Und es ist prinzipiell schon ein schönes touristisches Ausflugsgebiet. Also das, ja, spielt uns ein bisschen in die Karten, sage ich jetzt mal. Gut gelangt man zu uns über Salzburg, über Stadt Salzburg. Da kann man mit dem Flieger jetzt herfliegen oder auch mit dem Bus oder Bahn oder mit dem Auto doch herfahren und dann weiter nach Straßwalchen. Von der Stadt Salzburg bis zum Park sind je nach Verkehrsmittel noch so circa eine halbe Stunde zu uns rauf dann ins Fantasiana. Unser Einzugsgebiet ist eigentlich auch einmal sehr definitiv regional. So, Oberösterreich ist direkt angrenzend, das Bundesland Oberösterreich. Das Bundesland Salzburg ist definitiv auch gerne bei uns gesehen und kommen viele Gäste her. Und Bayern, also das Bundesland Bayern, der Freistaat Bayern ist auch bei uns sehr stark vertreten, kann man sagen. Und dann gibt es natürlich noch die Internationalen, die auch jetzt mittlerweile einen immer größeren Anteil ausmachen. Da sprechen wir von Amerikanern, von Briten hatten wir heuer schon einige da, auch aus dem Nahen Osten, aus Saudi-Arabien zum Beispiel, haben wir einige Gäste. Aber das ist ja, das ist so eine Gruppe, die jetzt aufgrund unserer Größe jetzt noch nicht bespielt werden. Ich sage explizit noch, weil wir wollen irgendwann dahin kommen, dass wir die jetzt auch mal bespielen. Aber was unser Ziel sein muss, ist, die zwei großen Ballungszentren dann Wien und München dann zu erreichen, weil es einfach als zweit- und viertgrößte deutsch sprechende Stadt riesengroßes Potenzial beherbergt. Und wenn wir sind genau dazwischen gelegen, kann man sagen. Also wenn man uns auf der Landkarte anschaut, sind wir ziemlich genau zwischen Wien und der Stadt München. Wenn wir diese beiden Ballungszentren dann auch noch erreichen, dann denken wir, dass das wirklich sich sehr positiv auf das Wachstum des Parks auswirken kann, ja.
Ich finde das gerade interessant, dass du die Emirate da so angesprochen hast, weil gerade so Wien, München, was ja eher hochpreisige Städte sind, oder zumindest was auch vom Konsum her so angeht, hochpreisige Städte, das ist ja ein Markt, den wir in Deutschland, zumindest hier im Westen, gar nicht bedienen. Also da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, das irgendwie stark zu bewerben oder irgendwie da in die Richtung zu gehen, weil unsere, ja, ich sag mal, die Touristen, die wir hier haben, gerade im Ruhrgebiet zum Beispiel, die kommen vielleicht aus so einem erweiterten Umkreis oder halt mal tatsächlich so eher aus dem asiatischen Bereich, aber gut, Emirate brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ist das für euch dann attraktiv zu sagen, Wien, München, ich kenne mich jetzt in Salzburg nicht aus, ist Salzburg auch so eine eher Schickimicki-Stadt? Dass man sagen kann, das ist ein tatsächlich ein zukünftiger Markt, wo man rangehen kann, oder sagst du, das ist eigentlich eher nur sekundär, weil das ist gar nicht das, was am Ende des Tages euer Volumen ausmacht?
Jetzt die Zielgruppe des Nahen Ostens
Mhm.
oder
Genau.
Schickimicki Salzburg Stadt.
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, das stimmt. Also na gut, Salzburg ist natürlich sowieso, das sind wir auch schon bekannt, weil wir jetzt doch eine gewisse Größe in Österreich schon erreicht haben. Wir sind auch der größte familiengeführte Freizeitpark in Österreich bereits. Und ja, was jetzt den Nahen Osten betrifft, finden wir es auf jeden Fall sehr interessant, dass in der Destination Zell am See Kaprun, die bewerben explizit diesen Nahen Osten. Und der ist jetzt in ja, mehr oder weniger nicht in direkter Umgebung, aber doch jetzt nicht zu weit von uns entfernt, nicht zu weit vom Phantasialand entfernt. Und deswegen bekommen wir auch verhältnismäßig sehr viele Personen aus dem Nahen Osten, die zu uns in den Park kommen, weil die einfach in Zell am Sickerbrunn nächtigen, dort Urlaub machen. Zell am Sickerbrunn ist auch dezidiert auf diese Touristen ausgelegt, also auf diese Zielgruppe ausgelegt. Und da machen wir auch Werbung. Und da kommen dann eigentlich recht viele von Zell am Sickerbrunn mal zu uns und schauen sich das an. Ich will jetzt nicht Sarah, Geschäftsführerin, jetzt vorwegnehmen, ob wir diese Zielgruppe noch intensiver bespielen möchten. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht komplett ausgeredet, aber ein Potenzial wäre sicher da auch da. Aber ich denke,
Ja,
dass.
definitiv, ja.
Also ich frage nur deshalb, weil ich kann mich auch noch gut daran erinnern, vor 15 Jahren, wo das so mit den Emiraten einfach ein bisschen größer wurde und man die auch als tatsächlich Touristen in Deutschland immer häufiger gesehen hat. Und zu dem Zeitpunkt war ich in München beschäftigt bei einer Attraktion und wir haben da gemerkt, dass da auf einmal richtig viel aus den Bereichen gekommen sind. Und man hat natürlich dann direkt gesagt, ah, okay, da ist ein Markt, der eröffnet sich so langsam. Wie gehen wir eigentlich damit um? Weil das ist ja dann auch wieder das Thema Außenkommunikation. Wie bespiele ich das auch im Park? Also versuche ich da mehr Englischsprachiges auch zu übernehmen. Das sind dann ja so Dinge, die sind plötzlich auf dem Schirm, wo man vorher eigentlich ja gar nicht drüber nachgedacht hat. Aber lirum, lirum larum, kommen wir mal wieder zum Park an sich, weil ihr habt jetzt den Park, ihr seid jetzt in Straßwaldchen, ihr habt eure Region mit einem recht guten Einzugskreis und habt dann euren Park mit, ich sag mal, eher klassischen Attraktionen. Und irgendwann kam dann aber dann plötzlich der große Knall, will ich jetzt nicht sagen, aber dann für mich so als Beobachter dann die Entscheidung, wir machen jetzt einen Freefall Tower mit Dark Ride Part. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, Mensch, die haben nicht nur einen Pax-Coaster, der absolut wild ist, jetzt fangen die mit solchen Dönekes auch noch an. Was hat euch denn dazu bewegt, viel mehr in das Storytelling einzutauchen und also nicht nur einen Freifallturm dahin zu stellen?
Naja, also wenn man auch die Jahre davor so ein bisschen beobachtet, war es schon immer so bei Erich und Heinz das Hauptaugenmerk, dass wir Themenbereiche schaffen. Also wir haben ja dann schon diesen Märchenwald als Themenbereich gehabt. Wir haben also Themenbereich Afrika, wo der orientalische Palast ist. Wir hatten die Westernstadt, wir hatten den Actionbereich und dann auch das Damalsland mit Dino Adventure. Also es war schon immer der Wunsch, Themenbereiche zu erschaffen und zu kreieren, dass man einfach auch so das Gefühl hat, man geht jetzt nicht auf den Rummel, sondern man geht in den Freizeitpark und taucht da so in den verschiedenen Welten ein. Wir sind natürlich auch in Österreich sehr wetterabhängig. Das heißt, für uns regnet es oft. Wir hatten, gut, die letzten Jahre ist es besser geworden, aber sehr strenge Winter. Aber es war eher dahingehend, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen Attraktionen, die auch indoor sind. Und wir möchten auch, wenn wir einen Freefall Tower machen, den einfach thematisiert haben. Waren ja dann auch in Dungeon und so, haben uns das angeschaut. Und ja, irgendwann haben wir uns dann eigentlich immer schon zusammengesetzt, haben dann Ideen geschmiedet, haben das auf Papier gebracht und wir überlegen dann immer, welche Story, welche Geschichte können wir erzählen. Und so hat sich dann halt die Idee des Knights Red Towers ergeben und haben den damals dann mit ABT, hat die Firma damals geheißen, umgesetzt und ja, hat dem Park sehr viel gebracht, muss man sagen. Also das war echt, wo wir gemerkt haben, einen sehr guten Besucherzuwachs. Der damit entstanden ist. Ja.
Glaube ich, ist ja auch direkt ein Eyecatcher. Ich glaube, das ist sogar recht nah am Haupteingang bei euch.
Direkt am Haupteingang. Also
Ja.
wenn man reingeht, ganz links ist es der Turm.
Ich kann mich so dran erinnern, ich glaube, den Haupteingang habt ihr auch mittlerweile mal neu gemacht, ne? Bedingt mit dem Freifallturm oder war das eh schon in Planung?
Nein, den Haupteingang haben wir letztes Jahr. Vor 2 Jahren, ach, die Zeit läuft schnell, vor 2 Jahren neu gemacht, also mit neuem Dach und Drehkreuzen und so. Aber der bettet sich da ganz gut ein, der Turm. Und es ist halt einfach ein Eyecatcher, wenn man reingeht, läuft man gerade gleich auf den großen Turm zu.
Ja, ich glaube, die Kausalität ist ja dann eigentlich auch vorerst Knights Ride Tower da gewesen. Da hat bei den Gästen auch sehr gut eingeschlagen, plus natürlich Mami Warta. Und das bedingt dann quasi den Bau des neuen Eingangs, einfach weil es infrastrukturell notwendig war, weil wir schon so viele Gäste dann hatten, dass wir die durch ein Drehkreuz gar nicht mehr durchgebracht haben, ohne 2 Stunden Wartezeit. Entsprechend musste dann der neue Eingang auch gebaut werden, damit wir die größer werdende Besucheranzahl auch recht schnell durch den Eingangsbereich durchschleusen können.
Ja, und Corona hat auch so gewesen. Durch Corona waren wir ein bisschen gezwungen, den Gästen einen anderen Eingang zur Verfügung zu stellen. Und wir haben das dann 2 Jahre so probiert, damit die eben nicht mehr durch die geschlossenen Gebäude laufen müssen. Das hat sich ganz gut bewährt. Und das war dann eigentlich auch so mit ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, dann machen wir die Drehkreuze nach außen und bauen dann aber gleich einen ordentlichen, schönen Eingang dazu.
Auch schön, dass man gerade auch bei so einem Park eurer Größe, also ihr seid ja nicht so enorm riesig, ihr macht ja wirklich aus dem schmalen Raum, den ihr habt, ja wirklich die meisten Meter, die man da so rausholen kann, dann auch trotzdem sagt, ja, wir gönnen uns das jetzt und bauen uns einfach diese neue Infrastruktur, weil ihr ja auch seht, da kommt ein Besucherzuwachs, da brauchen wir gewisse Bedingungen, damit die Leute auch einen sanften Einstieg haben und halt direkt ins Erlebnis reinhüpfen können bei euch. Aber wie sind so diese Platzthematiken bei euch? Weil ich habe jetzt gerade mal Google Maps parallel nochmal aufgemacht und ich kann mich daran erinnern, irgendwie, wir sind in den Park rein und dann waren wir eigentlich ja schon komplett auch, also durch, ohne das jetzt böse zu meinen, aber es ist so selber
Ah, ja.
schaubar. Aber trotzdem habt ihr auf diesen kleinen Sachen so viele verwinkelte Wege, die Attraktion dann so mit da reingepasst, dass man denkt, es fühlt sich einfach viel größer an, als es tatsächlich ist. Ist das für euch ein gängiges Problem, Schrägstrich Herausforderung, mit der ihr kämpfen müsst? Oder ist das tatsächlich für euch, so wie in anderen Freizeitparks, die dann mit solchen Limitierungen zu kämpfen haben, eigentlich ein gutes Geschenk, weil man dann plötzlich so richtig kreativ werden darf?
Auch das hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also ich glaube, toll bei uns ist, dass die Gäste keine weiten Wege zu den Attraktionen zurücklegen müssen. Für uns ist es natürlich immer eine Challenge, die Attraktionen bestmöglich in den Platz, der uns zur Verfügung steht, reinzukreieren. Natürlich, manchmal wäre es schön, wenn wir ein bisschen mehr Platz hätten, dann wäre es natürlich auch von der Planung her leichter. Wir müssen dann natürlich ganz viel mit dem Geometer arbeiten und gerade jetzt bei der neuen Achterbahn bei der war es so, dass wir dann ganz oft wieder was umändern haben müssen, weil die Stütze oder halt das Fundament der Stütze wieder auf dem Weg raussteht und wir dann nicht durchkommen oder man muss die Straße beachten und so. Hat Vor- und Nachteile. Also ich sage immer, man nimmt so, wie es kommt und macht das Beste draus. Ich glaube, in den letzten Jahren ist uns das ganz gut gelungen. Wir haben aber das auch das Glück gehabt, dass wir vor einigen Jahren noch mehr Fläche dazu kaufen haben können. Eben da, wo das magische Dorf entstanden ist und dahinter haben wir auch noch Platz. Also ich denke, wir sind zufrieden mit dem, was es ist. Wir wollen, also mein Mann sagt immer, wir wollen einfach so einen Fünf-Sterne-Park machen, klein, aber fein mit guten Attraktionen und ja, das ist unser Plan. Oder was sagst du,
Genau,
Roman?
ja, was ich da, ja, das
Ja.
finde ich auch. Also, man kann jetzt auf kleinerer Fläche dann vielleicht auch ein bisschen hochwertiger dann arbeiten, weil man jetzt nicht eben so viel Fläche
Genau.
ausspielen muss. Natürlich wünscht man sich manchmal bei gewissen Situationen ein bisschen mehr Platz, einfach vielleicht auch ein bisschen Ruheraum zu schaffen. Das haben wir jetzt mit der Kapelle für den Herrn Wagner Gott sei Dank ein bisschen
Stimmt,
so auch
ja,
in den
stimmt.
Park reingebracht, ein bisschen Ruhezone, weil sonst ist schon sehr kompakt alles. Und der zweite Punkt. Unser Halloween-Event Ende der Saison, also um den 31. Oktober herum, das ist bei den Gästen so extrem beliebt, dass wir an normal schönen Tagen, also wo die Sonne scheint, wirklich jeden einzelnen Tag an unsere Kapazitätsgrenze kommen, weil das Event eben so viel Liebe zum Detail gestaltet ist und auch bei den Gästen so irgendwie so beliebt ist. Und da wünscht man sich natürlich schon mal, dass man nicht 8 Stunden lang einen Mitarbeiter rausstellen muss, der permanent die Gäste wieder wegschickt. Ich meine, wir haben sie auf der Homepage, auf den Social Media Kanälen. Wir sagen es überall, bitte nur mit Ticket kommen, weil sonst gibt es keinen Ticket, also es gibt keinen Ticketverkauf vor Ort mehr. Aber das lesen natürlich leider nicht alle. Und gerade zu Halloween ist es wirklich so, wir haben zu Halloween einen eigenen Mitarbeiter angestellt, der permanent nur die Gäste wieder wegschickt. Und das ist natürlich, das tut uns ein bisschen weh.
Ja.
Ja, das tut uns ein bisschen weh, den Gästen auch. Und ja, da ist natürlich schon in dem Kontext besser, wenn man mehr Platz hat, aber es hat dann alles seine Kehrseite der Medaille auch. Also es hat Vor- und Nachteile.
Das mit der Kapazitätssteuerung ist ja gerade sehr interessant, weil das ist ja auch das, was bei großen Parks ja eigentlich immer irgendwann so auch der Kipppunkt wird, wenn das Erlebnis dann einfach nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil es einfach zu voll ist. Und ihr seid jetzt natürlich, glaube ich, da eher dran dann wahrscheinlich mit eurer Kapazität, wenn ihr so ein Event habt, was ja richtig gut ankommt. Ist das eine generelle Überlegung auch für euch zu sagen, dass ihr nur noch per Kapazitätssteuerung arbeitet, damit die Leute da einen schönen Tag haben? Oder sagt ihr, das ist für euch schwierig planbar, weil einfach die Tage so volatil sind, so von der Besuchersteuerung her?
Naja, an regulären Öffnungstagen, also wenn wir jetzt kein Event haben, sehen wir ja im Vorverkauf, wie viele Tickets sind verkauft, kommt man da an die Kapazitätsgrenze nicht. Man kann es damit ja ganz gut steuern, weil wir dann den Vor-Ort-Kauf einschränken. Immer sagen, während der Saison ist es wirklich nur an den Eventstagen so, dass wir da aufpassen müssen, dass es nicht zu voll wird. Zu Halloween haben wir uns persönlich einfach eine Grenze aufgelegt, weil wir könnten natürlich noch mehr Leute reinlassen, kein Problem. Parkplätze würden dann vielleicht auch noch zur Verfügung stehen. Aber wir sagen da ganz klar, wir wollen nicht, dass die Leute dann im Park sind und unglücklich sind und sich ärgern, weil die Wartezeiten zu lang sind, weil die Gastronomie nicht mehr hinterherkommt, weil das einfach dann in Stress ausartet, dann wird es dunkel, dann kriegen die Kinder vielleicht Angst. Also das ist eher was wir uns selbst auferlegen. Und wir haben da auch ganz viel positive Rückmeldung schon bekommen von unseren Gästen, die sagen, das ist toll, weil dann wirklich dieser Halloween-Tag auch ein schönes Erlebnis bleibt, wo man immer noch gut mit allen Attraktionen fahren kann, man kann immer noch gut essen gehen. Man muss sich nicht bei den Anlagen oder bei den Toilettenanlagen gibt es ja in anderen Parks auch schon dann oft so die Probleme, dass man sich da anstellen muss. Das wollen wir nicht. Und deswegen ja, machen wir das eigentlich für unsere Gäste. Und auch für uns, weil ja, es soll einfach schön sein und es soll genießbar sein und nicht in Stress und Panik ausarten.
Ja, ich glaube, wir nähern uns da bei diesem Punkt auch einem sehr komplexen Phänomen dann irgendwie auch an, einfach mal um eine Dimension herauszugreifen. Es gehört einfach ausbalanciert, so wirtschaftliche Interessen versus Zufriedenheit der Gäste. Eben wie du sagst, große Parks haben halt dieses Problem, wie viele Gäste lassen wir rein? Je mehr Gäste im Park sind, desto mehr Umsatz werden wir halt erwirtschaften. Und je weniger Gäste im Park sind, desto weniger Umsatz werden wir erwirtschaften. Gleichzeitig sollte man aber auch diesen Kipppunkt dann nicht überschreiten, wo die Gäste einfach nur mehr unglücklich sind, weil warum gibt es denn einen Freizeitpark a priori? Den gibt es ja nicht, um jetzt so unendlich viel Geld zu scheffeln, weil sonst würde man in eine andere Branche gehen, sondern Freizeitparks gibt es ja prinzipiell, also der Existenzgrund bei einem Freizeitpark ist ja dort Spaß zu haben, damit man mit Familien eine schöne Zeit hat. Und das auszubalancieren, weil auch der beste Freizeitpark kann nicht funktionieren, wenn er keinen Gewinn macht. Also da muss es einfach eine gewisse Balance geben. Ich glaube, die haben wir bis jetzt sehr gut im Griff, diese Balance. Aber ja, es ist einfach ein sehr komplexes Problem, dem man sich da annähert, wenn man sagt, diese Kapazitätssteuerung.
Das ist
Und
wichtig, dass wir sind und mit Freude aus dem Park gehen. Wenn das nicht so wäre und die wären da jetzt unzufrieden, weil eben der Park zu voll ist, sie nirgends fahren können, die kommen nicht mehr, man verliert Gäste, man verärgert sie. Das wollen wir nicht. Unser Gast soll bitte glücklich sein und am besten jedes Jahr kommen und dann ist das eine Win-Win-Situation. Da
ja.
nehmen wir ein bisschen uns das raus und verzichten auf was und somit kann man das dann den Gästen transportieren. Und das ist die schönere Variante eigentlich.
Ich finde auch, also was ihr ja gerade sagt, ist ja super wichtig. Und bei einer Sache, Simon, würde ich sogar sagen, das sehe ich ganz anders. Und zwar, je mehr Leute in einem Park sind, desto mehr Umsatz macht man. Wenn man jetzt vom Ticketumsatz spricht, okay, da würde man auf jeden Fall mehr verdienen, aber ich glaube ganz fest daran, dass je voller so ein Park halt auch ist, desto weniger konsumieren die Leute, weil wenn die nämlich nachher am Ende des Tages nur an den Attraktionen und Fahrgeschäften stehen, konsumieren die ja auch nicht. Und deswegen finde ich den Ansatz von vielen Freizeitparks ganz interessant zu sagen, okay, wir streichen sowas wie Jahreskarten zum Beispiel komplett raus oder machen die Kapazitätsgrenze am Park oder am Besuchstag niedriger. Oder wir haben halt nur Fahrgeschäfte, die solche Kapazitätsmonster sind, dass die Leute so wenig wie möglich Zeit auf den Fahrgeschäften verbringen, damit man auch mal irgendwo eine Pommes essen kann oder wie ihr schon sagtet, so eine Ruhezone einfach mal besucht, wo man dann vielleicht beiläufig dann noch was konsumiert. Also ich glaube, dieses langfristige Verdienen und was du auch gerade sagtest, Sarah, die Leute sollen ja wiederkommen. Also wenn die verärgert sind, ich glaube nicht, dass sie wiederkommen und dann verliert man zukünftig natürlich das Geld dann ja auch. Also das ist ein spannendes Thema und eine spannende Entwicklung, glaube ich, gerade in der Branche, weil also Phantasialand mit der Jahreskarte zum Beispiel, dass sie die einfach abgeschafft haben, ist, glaube ich, eine Überraschung für alle.
Tut den einen oder anderen sicher weh.
Wahrscheinlich. Gerade auch so kleine regionale Parks oder wie ist es bei euch mit Jahreskarten? Wie geht ihr damit um? Habt ihr Jahreskarten?
Ja, also wir haben Jahreskarten, die werden auch stetig mehr. Natürlich, also wir sind dankbar drum. Also das ist ja schön, wenn Jahreskarten gekauft werden und Familien nützen das wirklich immer und immer wieder. Zeigt ja auch, dass der Park gefällt. Also das ist ja für uns auch so ein Feedback, das wir kriegen. Da wissen wir, okay, je mehr Jahreskarten wir verkaufen, also da merken wir halt, dass die Gäste gerne zu uns kommen, weil sie ja damit immer wieder kommen. Natürlich bringt es auch so ein bisschen die Problematik bei den Eventtagen, weil natürlich da bei uns die Jahreskarten immer Zutritt haben, unentgeltlich. Und wenn wir natürlich zu Halloween 10 Halloween-Tage haben, und dann gibt es halt auch Gäste, die kommen dann auch wirklich an den 10 Tagen, dann ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil die natürlich dann den Tagesgästen so ein bisschen die Tickets oder die Plätze wegnehmen. Da sind wir jetzt gerade dabei, ein bisschen was auszuarbeiten, weil einfach in der Balance sein muss. Und ja, aber das ist schwierig, gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist auch ein Thema, wo wir uns da oft drüber unterhalten, wie wir das am besten machen können, ohne irgendeinen Gast zu verärgern, ob Tagesgast oder Jahreskarteninhaber. Aber da sind wir jetzt gerade dabei.
Wo wir auch vorher schon über Kapazitätsmanagement geredet haben, wir überlegen jetzt auch, also wir überlegen, es ist noch nicht fix, aber wir überlegen auch in die Richtung Kapazitätsmanagement zu gehen und dann auch eine zweite Jahreskarte einzuführen mit Block-Out-Dates, weil wir einfach Besucherspitzen haben an den Events und an gewissen Tagen im Sommer, dass man einfach sagt, okay, es gibt eine bisschen teurere Variante, ein bisschen billigere Variante und da gibt es einfach dann bei dieser billigeren Variante halt Blockout-Dates und diese Besucherspitzen dann an den Eventtagen ja ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Aber es ist einfach gerade ein Gespräch, es ist noch nicht keine Entscheidung gefällt worden und schauen wir.
Ist das denn so generell, wenn wir mal bei dem Thema jetzt Kapazität noch mal kurz bleiben, für euch häufig auch dann eine Frage, was plant ihr an neuen Fahrgeschäften oder an neuen Bereichen? Weil ihr müsst ja dann, wenn ihr jetzt schon die Überlegung habt mit den Halloween-Tagen, die ja dann für euch dann wirklich High-Peak-Tage sind, muss man ja trotzdem irgendwie versuchen, die Besuchersteuerung auch an den anderen Tagen in den Griff zu kriegen, oder?
Ja, aber wie meinst du jetzt, inwiefern dann unsere Attraktionsplanung darauf anspielt, ob wir jetzt noch mehr Gäste an diesen Tagen da haben?
Ja, aber auch, ob ihr dann eher guckt, dass ihr auch sagt, ihr wollt Attraktionen haben, die eine hohe Kapazität auch abfertigen können. Weil so ein Freifallturm hat jetzt ja nicht unbedingt die Riesenkapazität, vor allem wenn wir auch noch Show-Elemente haben, was natürlich schön für das Geschäft ist und auch super für die Besucher, die natürlich mega viel Spaß haben, was dann aber wahrscheinlich dann im Vergleich zu eurer neuen Achterbahn pro Stunde doch eher abstinkt von den Zahlen her, könnte ich mir vorstellen jetzt.
Jetzt verstehe ich, was du meinst, ja. Also prinzipiell, das natürlich beachten wir das. Es wäre auch unprofessionell, wenn wir es nicht beachten würden. Es ist eine Dimension, die wir jetzt hier haben, was neue Bahnen betrifft. Aber ich möchte jetzt auch eine andere bringen, nämlich gerade, weil es bei Wild Train aktuell ist. Es gibt auch einfach Attraktionen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, wie zum Beispiel Wild Train. Und dann gehört der ersetzt. Also wir müssen schauen, bis wann sagen kann, welche Kapazität hat Wild Train, welche Kapazität erwarten wir denn, wie viele Gäste kommen. Und dann machen wir oder planen wir die neuen Attraktionen aus dieser Logik heraus. Was jetzt die neue Anlage betrifft, wir fahren diese neue Anlage einmal mit einem Zug, weil wir laut unseren Hochrechnungen einfach davon ausgehen, dass es fürs Erste reichen wird, ohne jetzt 5 Stunden Wartezeit zu haben. Aber wir wachsen ja als Park auch. Und wir haben die Anlage extra so geplant, dass wir sie im Zweizugbetrieb auch fahren könnten. Also in Zukunft könnte man einen zweiten Zug dazu kaufen und dann einfach die Kapazität verdoppeln. Ist jetzt noch nicht notwendig, aber könnte für die Zukunft durchaus noch interessant werden, ja.
Ist ja auch bei so einer kompakten Anlage ja, und ich auch jetzt ohne Mack zu hoch loben zu wollen, aber glaube ich, ganz praktisch, so einen Partner zu haben, die schnell auf solche Wünsche ja auch reagieren können. Und ich meine, sie sind ja auch für euch ja auch mehr oder weniger um die Ecke.
Ich glaube, Mack ist ein gutes Stichwort für die Sarah, weil sie da auch Freundschaft in die Richtung hin verbindet. Also warum genau ist denn eigentlich Mack jetzt unser Hersteller einer Achterbahn geworden? Oder auch schon.
Also, ja, ich glaube, der erste Freizeitpark, also ich glaube wirklich, mein erster Freizeitparkbesuch war im Europapark. Heinz und Erich waren immer, oder sind immer noch, also da haben große Europapark-Fans Freunde, also die haben einfach das Konzept immer ganz toll gefunden. Auch Familienbetrieb gibt es ein paar Ähnlichkeiten. Wir haben immer auch zu Mack gute Beziehung gehabt. Also der Verkäufer ist immer noch Verkäufer dort, der Sascha Riegel war jetzt gerade da auch. Hat einfach auch, wo wir noch keine Anlage bei ihnen hatten und er auch wusste, wir können uns das nicht leisten. Wir wussten auch nie, ob wir uns das überhaupt leisten können. Hat immer den Kontakt zu uns gepflegt und war immer in Gespräch, vor allen Dingen anfänglich mit Erich. Und war ganz nett, weil man einfach gemerkt hat, auch wir als kleiner Park werden da wertgeschätzt. Und wir sind dann auch wirklich jedes Jahr in den Europapark gereist, haben dort halt, ja, paar schöne Tage verbracht, haben uns natürlich auch Ideen geholt, haben Fotos gemacht und da hat es dann einen so Knackpunkt gegeben, also da ist der Erich bei so einer, bei der Achterbahn gestanden und hat dann gesagt, Heinz, ich weiß nicht, ob wir uns das jemals leisten können. Und ja, das war immer sein Traum auch, nicht nur mein Traum, also eigentlich auch Erichs Traum und Heinz Traum. Und es war dann tatsächlich so, dass wir, wie wir uns dann entschieden haben, eine Mack-Bahn zu kaufen. Wir haben natürlich auch Gespräche mit anderen Achterbahnherstellern geführt. Aber so dieser letzte, das letzte i-Tüpfelchen war dann einfach also ein bisschen die Verbundenheit und die Freundschaft zum Hause Mack, zur Familie Mack oder zum Europapark, war dann eben das, also die Verbindung. Und als wir dann letztes Jahr den Vertrag für die Achterbahn unterschrieben haben, war unser Geschäftspartner der Erich, obwohl es ihm gesundheitlich schon sehr, sehr schlecht ging, bei dieser Reise noch mit dabei in den Europapark. Und er hat da wirklich bis 1 Uhr früh an der Bar durchgehalten, weil das war einfach so, dass das letzte, die letzte Entscheidung, die er mitgetroffen hat und auch, wo man einfach gemerkt hat, wie extrem glücklich er ist, das jetzt geschafft zu haben. Und wir sind dann voller Freude halt nach Hause gereist, nach der Vertragsunterzeichnung. Und es war dann wirklich das letzte Mal, dass der Erich noch wohin gereist ist und ist dann 10 Tage danach verstorben. Und ja, das ist für uns oder für mich jetzt natürlich nochmal so eine größere Aufgabe, das jetzt wirklich perfekt zu machen und perfekt für ihn zu machen, weil es einfach wirklich so sein Lebenstraum war und ich auch weiß, wie wichtig ihm das ist und was für Freude er da gehabt hat, auch bei der Vertragsunterzeichnung. Und wir haben ja im Zuge dessen, dass wir diesen neuen Themenbereich und die Helios bauen, haben wir auch die Kapelle nebenan für ihn errichtet, die jetzt fertig wird. Also es war immer sein Wunsch, dann auch im Park zu sein, den erfüllen wir ihm. Und dass wir das jetzt geschafft haben, dann quasi so mit einzubetten in den Themenbereich, finde ich ganz eine schöne Sache und ist für uns als Familie, also für die Familie Wagner und für die Familie Grabler, sehr, sehr wichtig. Und ja, das ist schön, dass das jetzt alles auch so gekommen ist, wie wir uns gewünscht haben.
Ich finde das wirklich fantastisch und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich so gerne in dieser Branche arbeite. Das sind ja die Sachen, die man gar nicht sieht und hört. Das ist ja das, was jetzt, ich sag mal, die Familie Müller aus Augsburg oder aus Salzburg, die jetzt zu euch kommt, gar nicht mitbekommt. Aber man spürt sowas ja, wenn da Herzblut drin steckt und Leidenschaft und auch eine doch etwas tiefere oder tiefere Verbundenheit mit dem, was man da eigentlich gerade macht, weil man kann natürlich auch ganz klassisch sagen, ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Wir wollen Umsatz generieren. Wir wollen hier eine Achterbahn hinstellen. Aber es ist ja dann auch mit eurem Hintergrund ja total nochmal was, eine andere Motivation. Also gerade wie du schon sagtest, ihr kommt eigentlich aus dem Konsumbereich. Für mich war eigentlich immer irgendwie klar, ja, natürlich muss das ein Schausteller gewesen sein, der jetzt hier irgendwo einen Freizeitpark aufmacht. Deswegen.
Heinz war Chefdekorateur und der Erich war halt in
Ja.
der Produktion, aber der war halt immer schon visionär und der hat das einfach gelebt. Also die sind ja
Ja.
auch davor schon in allen Freizeitparks der Welt gewesen. Also die sind ja schon nach Amerika gereist, glaube ich, oder wo andere, sie, ja, also wo das noch gar nicht so publik war, dass man sagt, jetzt steigt mein Flieger und fliegt da einfach irgendwo hin. Aber die haben sich da einfach schon die Welt angeschaut, die Parks angeschaut. Die haben immer schon das Herz für Parks gehabt und da haben sie echt zwei Familien gefunden, die wo so in erster Linie das Allerwichtigste ist, der Spaß an der Arbeit und an der Branche. Und das ist ja auch so. Also ich finde ja, ich glaube, da kann ja für dich sprechen, wenn man einmal so in dieser Branche verwurzelt ist, dann kommt man ja da irgendwie ganz schwer weg, weil es einfach sehr familiär ist. Es ist einfach extrem familiär und auch klein. Jeder kennt jeden irgendwann und ich finde es schön. Also das, ja. Ich möchte jetzt nichts anderes mehr machen, glaube ich. Mein Mann wird dann nicht.
Das hört man gerne. Das hört Simon wahrscheinlich auch gerne. Dein Arbeitsplatz ist gesichert für die nächsten Jahre.
Ja, sage. Das hört man gerne.
Naja, weil ich kann das nur unterschreiben, was du sagst, Sarah. Geht mir persönlich auch nicht anders. Das ist einfach so familiär und irgendwie auch schön. Und jedes Mal, wenn man auf irgendwelche Messen oder Veranstaltungen ist, es sind in der Regel immer die gleichen Leute, die man irgendwie trifft oder auch irgendwie nach mehreren Jahren wieder sieht. Also, als ich zum Beispiel für meinen allerersten Job damals irgendwo angeheuert wurde, das war dann auch in der Warner Brothers Movie World tatsächlich Anfang der Nullerjahre. Und derjenige, der mich damals da eingestellt hatte, der hat sich 15 Jahre später woanders in der Branche wieder gezeigt und war dann plötzlich dann mein Chef wieder in einer ganz anderen Attraktion, in einer ganz anderen Nische dieser Branche. Und das ist so wir irgendwie, aber auch irgendwie schön.
Das passiert öfters. Aber ja, also ich finde den Austausch immer ganz nett. Jeder hat so die gleichen Sorgen, die gleichen Problemchen, die
Ja.
gleichen Freuden, die gleichen Interessen. Feiern können wir alle. Das ist, ja, na, es ist schön. Also man freut sich ja immer. Ich sage immer, ich freue mich auf die Treffen, die im September so sind. Verbandstreffen oder Messen. Ja, und es ist alles schön. Es ist kein Tag wie der andere. Man hat so viele verschiedene Bereiche, die man abdeckt. Man kann sich entfalten, man kann ja sein Hobby zum Beruf irgendwie machen und das überblendet dann auch schnell mal die Schattenseiten, wenn man es vielleicht mal nicht so leicht hat oder Probleme mit sich bringt. Am Ende des Tages weiß man, wofür man es macht und ja,
Das
das
stimmt.
Lächeln von einem Kind, wenn es rausgeht aus dem Park, dann ist eh wieder die Welt in Ordnung.
Das
Da
ist,
kann der Tag gar nicht so schlimm sein.
es klingt so lapidar irgendwie, aber trotzdem, das macht was mit einem, ne?
Ja. Doch.
Und ich glaube, ich gucke mal in Simons Richtung, da du ja auch im operativen Tagesgeschäft viel unterwegs bist, deswegen sitzt du auch wahrscheinlich da gerade in einem roten Poloshirt, weil es gleich wieder für dich raus an die Front geht, würde ich mal sagen. Aber man ist ja wirklich dann auch Mädchen für alles, ne? Also man eignet sich plötzlich Dinge an, von denen man nie dachte, da muss ich mich jetzt mit beschäftigen.
Ja, das ist ja das Schöne irgendwie auch an dieser Branche. Bei Bewerbungsgesprächen sage ich immer gerne zu den Bewerbern, so ein Freizeitpark ist wie eine kleine Stadt. Wir machen im Prinzip alles wie eine Stadt, nur halt ein bisschen kleiner. Und das ist das Schöne, dass irgendwie so wenige Tage, die so sind wie der vorherige. Also einmal macht man irgendwas Installateurmäßiges, dann was Elektrisches, dann macht man wieder bei der Gastronomie mal, oder organisiert einfach was, hilft zum Teil auch mit natürlich, wenn es notwendig ist. Also jeder Tag ist anders und man lernt so viele neue Sachen kennen. Das ist richtig, richtig toll.
Wir haben gerade wirr und schön gesagt. Das bringt mich doch auch noch mal zu dem blauen Elefanten im Raum. Und ihr habt es ja auch schon ein paar Mal gesagt, der Wild Train kommt weg. Der Coaster vom russischen Hersteller Pax, die, glaube ich, gar nicht mehr existieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, du schüttelst schon mit dem Kopf. Der kommt nicht auf den Müll, aber der kommt weg. Was hat euch am Ende des Tages dann zu dieser Entscheidung berungen, gerungen?
Also die Pax, man muss echt sagen, es war ein tolles Produkt. Also wir haben ganz wenig Probleme damit gehabt und auch die Instandhaltungskosten waren wirklich total überschaubar. Aber die Paxbahn hat jetzt einfach so dieses zeitliche Alter erreicht, wo wir sagen, okay, jetzt wird schwierig. Die Firma Pax, wie du gerade gesagt hast, die gibt es nicht mehr. Das ist schwierig, dann auch Ersatzteile zu bekommen. Man müsste jetzt immer so einen Drittanbieter dann quasi zurückgreifen. Und ja, und jetzt bauen wir ja den Themenbereich Neues. Passt jetzt auch nicht mehr ganz so rein. Für uns oder für mich steht die Sicherheit an oberster Stelle. Und wenn wir da jetzt so mit Ersatzteilen anfangen müssen zu jonglieren, dann ist das was, was mir so ein bisschen Bauchweh bereitet und das möchte ich nicht. Somit war dann auch die Entscheidung und es ist gar nicht so leicht gefallen, weil die Wildtrain war einfach damals für uns eine der größten Investitionen und das war die erste Achterbahn, die im Fantasiana war und das war schon so ein ganz großer Meilenstein damals. Aber man musste die in Vernunft entscheiden lassen und dann haben wir gesagt, okay, dann geben wir sie jetzt weg. Erstens, die Sicherheit muss immer oberste Priorität haben und zweitens, neuer Themenbereich, dann gehört da auch was Neues hin und ja, deswegen die Entscheidung. Und wir wussten schon im Vorfeld, dass das ein bisschen Gemüter scheiden wird. Also es gibt wirklich viele, die sagen, nein, bitte nicht. Die anderen sagen, Gott sei Dank. Das ist so ganz schwer. Aber ich glaube, es ist jetzt an der richtigen Zeit.
Ja,
Da muss
man
man auch loslassen, weil sich auf das Neue.
eben genau, man sieht es ja immer so mit einem Lachen und einem weinenden Auge, ne? Es ist schade um so eine Rarität irgendwie, aber auch man muss dann natürlich dann nach vorne blicken und sagen, ja, aber es muss halt auch irgendwann mal Platz machen für was Modernes, für was Zeitgemäßes, auch was das Thema Sicherheit angeht. Da bin ich vollends bei dir. Das macht ja auch Riesenschritte, das Thema. Und auch mit so einer Magbahn, die ja mehrfach gesichert und abgeriegelt ist und wie auch immer, hat man natürlich dann vielleicht auch mal in der Neuzeit einen besseren Standard als von vor x Jahren, was sich eine russische Firma einfach mal ausgedacht hat.
Ja.
Das ist
Ja.
auch wirr. Aber wie kommt ihr denn auf den Torwächter? Weil ich finde, euer neues Thema, das wurde ja letztes Jahr in Wien auf der IAPA alles ja schon groß angeteasert und gekündigt. Das finde ich ganz interessant, weil das auch ja ein Thema ist, was so jetzt erstmal keinem spontan einfallen würde.
Naja, prinzipiell dieser obere Bereich, das war schon, wie die Sarah jetzt auch schon gesagt hat, ich geplant, dass das jetzt auch geändert wird, weil thematisch ist eigentlich der einzige Themenbereich, der jetzt noch nicht so ästhetisch daherkommt, wie es jetzt ein Damalsland oder ein magisches Dorf zum Beispiel macht. Da ist der Actionbereich jetzt noch tendenziell eher unthematisiert. Und deswegen war das sowieso dann mal der Plan, dass wir diesen thematisch gestalten. Und dann gibt es halt mehrere Brainstorming-Sessions, wo wir uns von der Geschäftsführung her, von der Parkleitung her und vom grafischen Design her zusammensetzen. Und dann auch mal planen, so, was wollen wir machen, in welche Richtung geht's. Und dann, ja, ist man einmal produktiv und einmal findet man gar keine Lösungen. Aber so ist das halt im täglichen Geschäft. Und letztendlich sind wir dann mit diesem Bereich dann einfach dahergekommen. Es war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Und wir sind eigentlich echt zufrieden dann mit diesem Themenbereich. Zum Namen selbst. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir wollen ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viel über Projekt Bauwächter und die neue Achterbahn verraten. Einfach nur deswegen, weil ich vorhin einen schönen Abschied noch machen möchten. Der Fokus soll wirklich auf unser großen blauen Elefanten, sage ich jetzt mal, wie du sagst, sein. Und wir wollen jetzt auch nichts vorwegnehmen für die Gäste, weil die Helios-Achterbahn hat dann definitiv ihre Zeit, wo sie auch beworben wird, über sie gesprochen wird. Und die Wild Train soll jetzt momentan noch nicht ganz untergehen. Aber ja, dieser Name, Projekt Torwächter im Allgemeinen, das war auch so, wo wir darüber nachgedacht haben, so wie nennen wir denn die Bahn und wie nennen wir das Projekt und so. Und da war dann aufgrund der Thematisierung, für die wir uns entschieden haben, Helios wirklich sehr passend für die Achterbahn. Und das Projekt Torwächter haben wir uns ein bisschen geliehen. Das ist eigentlich schon das erste Easter Egg gewesen, das noch nicht, Gott sei Dank noch nicht dechiffriert wurde, aber vielleicht wird es ja bald dechiffriert, warum es Projekt Torwächter heißt. Und apropos Easter Eggs, also wir wollen mit so einem Bautagebuch schon ein bisschen darauf vorbereiten, aber ohne größere Spoiler, was jetzt die Bahn selbst betrifft. Aber wir hatten vor kurzem Ö3 da. Das ist der größte österreichische Radiosender mit deutlich über 1 Million Zuhörerinnen und Zuhörer. Und in dieser Sendung haben wir einen extrem großen Spoiler eigentlich gemacht. Das ist spontan passiert. Und ich oder wir, kann ich dir sagen, wir finden es sehr spannend. Also die Freizeitparkbranche ist extrem eng vernetzt und wir verfolgen natürlich auch aufmerksam alle Foren und alle Vorgänge innerhalb der Freizeitparkbranche. Und dieser massive Spoiler, der von über 1 Million Leute gehört wurde, hat es tatsächlich noch nicht in diese Freizeitparkbubble geschafft und auch noch nicht in die Foren geschafft. Und das finde ich doch eigentlich ganz bemerkenswert. Also ja. Es gibt schon ein paar Hinweise, wie gesagt, was wir genau machen, wie die Helios dann auch so präsentiert wird, etc. Aber die ganz großen Spoiler, was jetzt Höhe, Fahrtlänge, Fahrtdauer und so betrifft, das wollen wir eigentlich erst dann im Spätherbst, um den Herbst herum 2024 dann veröffentlichen.
In 25 wollte die Bahn dann aber eröffnen.
Ja, also es ist tatsächlich geplant zum Saisonstart 25. Aber das Wort ist wirklich bei geplant. Wir wissen ja nicht, wie der Winter wird. Und wir, also die Wild Train ist jetzt noch bis 2. November in Betrieb. Das ist der letzte Öffnungstag für die Saison. Und dann fängt sofort der Abbau an und auch der Aufbau der neuen Achterbahn. Aber wir bauen ja halt auch große Gebäude dazu. Das heißt, es wird straff, richtig straff. Wir hoffen, dass wir keinen strengen Winter haben werden, dass wir mit dem Baufortschritt gut vorankommen. Und dann soll sie wirklich zum Saisonstart eröffnet werden. Also wir haben ja die Friedl des Zauberexpress auch über die Wintersaison gebaut. Weiß nicht, ob du dieses Bautagebuch mal angesehen hast auf YouTube. Genau, da hat man ja danach gesehen, da haben wir wirklich Tage dabei gehabt, da ist der Schnee reingeschossen und unsere Mitarbeiter, also die haben echt Unglaubliches vollbracht da draußen. Also dass man bei dieser Kälte und bei dem Schneesturm da noch irgendwelche Schrauben reindrehen kann, unglaublich. Aber auch da haben wir den Zeitplan eingehalten. Das ist natürlich jetzt wird nochmal ein bisschen eine größere Hausnummer, weil einfach größer. Aber ich denke, wir werden es schaffen, sofern wir nicht 3 Monate durch Winter haben werden.
Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass ihr die besten wetterlichen Bedingungen habt für den Aufbau und auch für den Abbau. Für alle Leute da draußen, die jetzt sich fragen, hä, was für eine Baudoku? In den Shownotes verlinke ich euch mal den YouTube-Kanal von Fantasiana. Dort könnt ihr dann regelmäßig dann in dieses Bautagebuch da mit reinschauen. Das kann ich euch sehr empfehlen. Das sind ein paar kurze Snippets, aber immer mal wieder sieht man mal irgendwelche Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Also ich gucke da auch mal sehr gerne rein. Aber ich habe jetzt noch die Frage, was passiert denn über dem Torwächter hinaus? Also wo geht denn eure Reise mit Phantasianer hin? Weil wenn ihr euch jetzt den Bereich da unten vornimmt, da ist ja schon viel dann wieder an Fläche weg. Wo geht Phantasianer hin? Oder die Frage, um das von ganz am Anfang nochmal aufzugreifen, wenn ihr feststellt, dass ihr keinen Platz mehr habt, zieht ihr dann wieder um?
Nein, also ein weiterer Umzug wird nicht stattfinden. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich einige Attraktionen im Park haben, die auch schon älter sind. Also wir versuchen jetzt dann so nach und nach die Attraktionen auszutauschen, die einfach auch so dieses zeitliche Alter erreicht haben, um abgebaut zu werden. Wir versuchen aber natürlich auch, und das ist mir persönlich ja ganz wichtig, dass wir Geschichte im Park lassen. Ich finde, es gibt so einige Dinge im Park, das sind schöne Erinnerungen und die haben einfach eine Berechtigung zu bleiben. Ich bin nicht der Fan davon, zu sagen, alles Alte muss immer weg. Also ich finde es auch ganz schön, wenn so ein bisschen Geschichte im Park bleibt. Aber wie gesagt, wenn halt einfach es schwierig ist, Ersatzteile zu bekommen oder etwas, das der Sicherheit nicht mehr entspricht, dann kommt es weg. Also das sind so mal die Pläne. Und es gibt auch Pläne. Wir haben ja hinten noch Fläche, die wir verbauen können. Wir überlegen auch eine Indoor-Halle zu bauen, die auch im Winter geöffnet werden kann und das im Sommer natürlich für den ganzen Park. Ja, das arbeiten wir jetzt dann wahrscheinlich bald mal aus. Jetzt ist halt nur ein bisschen das Augenmerk auf die Helios. Wir sind ja kein großer Park. Das heißt, es ist jetzt echt volle Aufmerksamkeit auf dem Park und auf den neuen Themenbereich, aber es wird bestimmt bald mal einen Indoor-Bereich geben, der auch im Winter geöffnet hat und einige Attraktionen im Park, da gibt es jetzt auch schon Pläne, werden in den nächsten Jahren komplett überholt werden, also ausgetauscht und general überholt.
Eine ganz Frage am Rand des Themas. Ist das Thema Übernachtungen für euch relevant?
Ich habe schon auf die Frage gewartet.
Also ich frage immer nur, weil es gibt ja jetzt so viele kleinere Parks, auch die jetzt erkennen, Mensch, jetzt so ein Ferienpark oder ein Hotel ist ja doch gar nicht mal so eine doofe Idee.
Ja, die Frage ist natürlich mega berechtigt und auch das bei uns. Ich lache jetzt das oder wir lachen deswegen, weil es bei uns halt zwei sehr starke Strömungen jetzt im Park gibt oder in der Parkleitung, sage ich jetzt mal, gibt. Die einen, die sind sehr stark dafür, mal was Kleines, Hochwertiges zu machen, und die anderen eher so ein bisschen skeptisch. Naja, es gibt jetzt Gründe für beides. Es gibt sowohl Gründe, das zu machen, zum Beispiel, dass wir auch in der Umgebung jetzt keine größeren Hotels eigentlich so haben und wir vermutlich die Auslastung sehr hoch bekommen werden. Es gibt aber auch Gründe, die dagegen sprechen und das ist halt zum einen mal, wir betreten jetzt Neuland und zum zweiten, wir brauchen auch Personal dann für dieses Hotel oder für was auch immer das dann werden wird. Und das wird schon sehr emotional, finde ich eigentlich auch total ein bisschen diskutiert, weil auch wir in der Parkleitung, ich habe vorher einen Kollegen, Ingenieur Mario Pauritsch, geredet. Der Ingenieur Mario Pauritsch ist jetzt eher dagegen, auch aus berechtigten Gründen. Und ich bin aber eigentlich sehr stark dafür. Also ist, allein schon bei uns beiden haben wir da Spannungsfeld will ich jetzt nicht sagen, aber einfach verschiedene Meinungen, die jetzt dann auch ausgeredet werden. Aber also eine letztgültige Entscheidung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefallen, aber wir haben das Thema definitiv am Radar.
Man muss
Ja.
auch sagen, die Nachfrage ist da. Und ich glaube, also bin mir sicher, dass auch die Auslastung da wäre. Aber mein Mann und ich sind da so, dass wir sagen, okay, jetzt muss der Park mal perfekt sein. Und dann brauchen wir auch Grundfläche wieder. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Also die Fläche, die wir jetzt haben, benötigen wir einfach auch noch für den Park und für Attraktionen. Aber wenn sich da was ergibt, dass wir vielleicht noch Grundfläche dazu kaufen können, dann glaube ich, sind wir schon wieder mehr auf der Pro-Seite vom Simon und sagen, okay, dann schaffen wir da auch übernachten. Wobei, ob das jetzt ein Hotel wird oder dann so Übernachtungshäuser, also da gehe ich eher so in die Richtung Übernachtungshäuser. Ich glaube, das besser zu uns passt als ein Hotel.
Das finde ich halt auch so spannend, weil das ist ja auch gerade so diese Bungalows oder Glamping oder was auch immer. Das sind ja so viele Parks auch in Süddeutschland, die das jetzt für sich so entdeckt haben, die gesagt haben, oh, okay, wir knallen uns mal die Dinger hier auf die Wiese und gucken, was passiert. Und siehe da, huch, die werden ja gebucht. Und dann ist man
Ja.
plötzlich überrascht, dass das Prinzip ja dann doch irgendwie funktioniert, dass man natürlich auch darüber hinaus infrastrukturelle Fragen immer auf dem Schirm haben sollte und natürlich auch das Grundstück und natürlich ganz wichtig das Personal. Das ist ja auch super personalintensiv dann am Ende des Tages. Klar, das sind immer so Dinge, die muss man dann so bisschen aufeinander auswiegen und sagen, okay, macht das jetzt Sinn, Stand heute oder nicht? Also da kann ich beide Seiten von euch gerade super gut verstehen.
Ja, und ein Stichwort Personal, also wir werden auch auf kurz und lange nicht wirklich darüber hinwegkommen, dass wir drumherum, Entschuldigung, drumherum kommen, dass wir auch für das Personal Übernachtungsmöglichkeiten bauen. Ich weiß nicht, ob es uns bereits zutraut, aber Fakt ist, dass wir bereits 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Saison haben. Es ist wirklich
Krass.
eine hohe Anzahl und auch viele Anfragen aus dem ungarischen Raum kommen und einfach aus dem Raum kommen, die eine Übernachtung bei uns benötigen. Und das können wir momentan noch nicht jetzt machen, weil wir haben einfach das Gebäude nicht dazu. Aber das ist auch eine Überlegung, dass man sich in die Richtung entwickeln muss, dass man auch Mitarbeitern eine Übernachtung anbieten muss, weil wir einfach wachsen und die Nachfrage da ist.
Finde ich auch total legitim. Ich habe gerade auch ein Projekt, wo ich einen Kunden betreue, wo wir auch genau diese Thematik haben, wo es schon zwar Mitarbeiter gibt, die von weiter her kommen und dann in der Nähe dort übernachten. Aber ich finde auch, es macht, glaube ich, langfristig immer mehr Sinn, das für sich selber, wie man dann so schön sagen würde, zu ownen und sagen, wir machen das jetzt für uns selber, aber richtig und haben auch gleichzeitig die komplette Experience für das Personal vor Ort. Das war dann auch die ganzen HR-Themen damit abgearbeitet haben, dass wir auch einfach Fachkräfte, die wir jetzt benötigen oder einfach Kräfte, die wir einfach benötigen, von weiter her auch holen können und sagen können, wir bieten euch auch die Übernachtungsmöglichkeiten mit an, voll möbliert, ihr braucht euch eigentlich um nichts kümmern.
Das ist ganz wichtig. Das ist ganz ein großes Thema. Und ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele Freizeitparks, die da gerade so damit ein bisschen zu kämpfen haben, wie man das am besten umsetzen kann. Also das ist bei uns auch.
Wir haben schon eine sehr spezielle Situation. Ich weiß nicht, ob es noch Zeit ist, aber ich finde, es macht Sinn, das noch
Klar.
aufzugreifen, weil wir sind jetzt im Salzburger Land. Es ist ein sehr wirklich ländlicher Gegend, also der Name ist Programm. Und die Stadt Salzburg als nächstes Ballungszentrum ist eigentlich schon um den Ticken zu weit vom Park entfernt. Entsprechend müssen wir uns wirklich auf Arbeitskräfte bitten, also müssen wir Arbeitskräfte nutzen, die jetzt im Salzburger Land wohnen. Und das ist gar nicht so leicht, weil das Potenzial ist überschaubar. Es sind gar nicht so viele Arbeitskräfte jetzt im Salzburger Land wie jetzt eben in der Salzburger Stadt. Was eigentlich ja auch nicht einer gewissen Logik entbehrt. Und wir können uns momentan noch glücklicherweise ziemlich gut drüber retten, weil wir als Arbeitgeber einen extrem guten Ruf haben. Also wir haben sehr viele Mitarbeiter, deutlich über 80%, um die 90% von Mitarbeitern, die jedes Jahr wieder zu uns zurückkommen, zur
Super.
Loyalität. Wir haben jetzt in diesem Moment auch kein Personalproblem. Wir haben alle Restaurants geöffnet, alle Kioske geöffnet. Es ist jetzt überhaupt kein Problem. Und da hilft uns natürlich der gute Ruf als Arbeitgeber ein bisschen. Oder sogar sehr. Aber das Ding ist halt, wenn wir halt weiter wachsen, was ja durchaus jetzt nicht unwahrscheinlich ist, irgendwann ist dieses Potenzial im Salzburger Land einfach erschöpft. Das ist einfach so. Und dann muss man früher oder später sowieso auf diese Übernachtungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter zurückgreifen, weil leider einfach die Salzburger Stadt ist wirklich nur um ganz wenige Kilometer zu weit weg, dass es attraktiv wäre, für Mitarbeiter rauszufahren, leider. Aber ja, es ist ein Problem, das haben wir erkannt und wie wir halt so sind, finden wir Lösungen hierfür.
Aber das ist auch wirklich total interessant, wenn man mal so nach, keine Ahnung, nach England mal guckt, wie da die Freizeitparks so liegen. Ich kann mich noch ganz gut an meine Zeit in Alton Towers erinnern. Da waren die meisten Leute, die wir da beschäftigt haben, Schüler, Studenten, die sind jeden Tag mit dem Bus angereist aus der nächstgrößeren Stadt. Das war Stoke-on-Trent. Und Stoke-on-Trent ist ungefähr 1,5 bis 2 Stunden entfernt. Das heißt, sie sind morgens und abends mit so einem Doppeldeckerbus, der war voll mit Personal, dahingetingelt. Also da hilft das natürlich schon, glaube ich, wie bei euch, dass man einen guten Ruf hat, dass man auch eine Bekanntheit irgendwie dann hat. Dass die Leute sagen, ja, dafür fahre ich dann auch. Aber wenn es so ein paar Kilometer zu oft ist, das war nämlich in der Nachbarstadt, wo ich dann gelebt hatte und dann auch mit dem Bus fahren musste, was dann für mich immer 2,5 Stunden Fahrt dann bedeutete. Teilweise, ja, genau. Schön war es nicht. Man hatte viel Zeit zum Bücher lesen, zum Netflix gucken. Dann wird es schwierig. Da muss man halt wirklich gucken, na, wie weiche ich aus? Und da muss man natürlich dann nur nach Rüsteimer blicken, wie die das machen, dass die einfach ein komplettes Viertel da einfach hochziehen, wo alles für die Mitarbeitenden dann auf einmal zur Verfügung steht, das ist natürlich schon, also
Das
das
perfekt.
Luxusproblem. Ja, wirklich, also perfekt gelöst. Solche Probleme hätte ich auch gerne.
Ja.
Okay, ganz lieben Dank, das war ein unglaublich offenes Gespräch und ein schöner Einblick bei euch in euren kleinen, feinen Park, den ihr da habt und für alle Leute, die noch nie im Phantasianer gewesen sind. Und jetzt einen Grund suchen, ins Salzburger Land zu fahren, da habt ihr einen. Fahrt da runter, schaut euch den Park an und wenn ihr mehr Informationen zum Park haben möchtet, schaut einfach mal in die Shownotes. Da ist natürlich die Webseite verlinkt und wie gesagt der YouTube-Kanal vom Park, wo man auch die Baudoku dann jetzt zur Bau der neuen Achterbahn sieht. Und Sarah, Simon, ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit.
Wir sagen danke. Alles Gute.
Danke für die Einladung und hoffentlich bis bald.
Das waren also Sarah Grabler und Simon Spitzbart aus dem Phantasianer Erlebnispark Strasswaldchen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr berührt auch von der Familiengeschichte. Und es war wirklich sehr, sehr schön, die beiden kennenzulernen. Vor allem Simon, das ist ein Name, den man in der Branche irgendwie schon kennt und hört. Und man weiß, dass der existiert. Und ihr wisst es da draußen selber, wenn ihr in der Branche professionell unterwegs seid. Diese Branche ist wirklich ein Dorf. Also man läuft sich dann doch irgendwie plötzlich über den Weg, ohne dass man sich vielleicht kennt oder vielleicht schon mal gehört hat, aber noch nie gesehen hat. Aber lirum larum, das war's dazu. Also wenn ihr noch einen Ausflugstipp benötigt, schaut auf jeden Fall mal im Phantasianer vorbei. Und nächstes Jahr eröffnet also auch der neue Mack Coaster Helios im Bereich Torwächter. Und mir bleibt an dieser Stelle nur das Übliche zu sagen. Nämlich bewerte mich gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Folgt mir auch gerne auf diversen Plattformen, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und alle weiteren Informationen zu meiner Persönlichkeit, stefanburian.com im Internet. Ich wünsche euch da draußen eine großartige Woche und bis ganz bald.